Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcasts. Heute mit einem Gast. Ich habe sie vor kurzem erst kennengelernt beim D-Slam. Wieder mal jemanden vom D-Slam mit hier reingebracht. Kannte sie aber schon ein bisschen länger, weil ich sehr viel von ihr gehört habe. Danke und schöne Grüße an Reinhold. Und sagte, hey, da ist jemand, den musst du dir mal anhören. Die versteht, was OT ist. Und dann gesagt, okay, und warum muss ich das wissen? Sagt er, hör dir das an, dann verstehst du die IT besser. Und das war so einer meiner Blindspots. Und es gibt halt in der IT ganz, ganz viele Sachen. Es gibt ja nicht die IT, sondern 100.000 verschiedene Bereiche. Und dann gibt es natürlich auch noch die industrielle IT. Also Geräte sprechen miteinander, Geräte zeichnen was auf. Gibt ganz, ganz viele Teile, die ihren Beitrag leisten. Das kann sie alles selber erzählen. Unheimlich kompetent. Ich habe sie letztens auf der Bühne gehört und dann habe ich das erste Mal verstanden, wie zum Beispiel die digitale Patientenakte funktioniert. Das wird auch demnächst veröffentlicht. Und sie hat auch eine sehr schöne Art, wie sie die Dinge erklärt. Und ist leider eine von wenigen Frauen in ihrem Bereich, ist CTO bei einem Beratungsunternehmen, was sich für Cybersecurity und ganz viele andere Dinge engagiert. Und ich will gar nicht so lange machen. Heute mein Gast, die liebe Sarah Fuchs. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön.
Sarah, erzähl mal, du bist Langenfelderin, das verbindet uns, wir sind Nachbarn. Wie kommt man eigentlich in der IT in so einen komplexen Bereich wie OT und welchen Spaß hat man da eigentlich?
Also ich war tatsächlich erst in der, also sagen wir mal so, als ich angefangen habe, gab es das Wort OT noch nicht. Aber ich bin ja eigentlich, komme eigentlich gar nicht in die IT, sondern bin erstmal Ingenieurin geworden. Damals, also habe Maschinenbau studiert und Automatisierungstechnik studiert und dann fand ich das Thema Security aber spannend. Das ist so, dass wenn man Automatisierungstechnik studiert und man kommt vorher aus dem Maschinenbau, da muss man so ein bisschen aufholen, was IT-Themen angeht und Elektrotechnik-Themen angeht und so weiter. Und da habe ich dann eben auch ein bisschen was von Security und wie funktioniert das Internet und Protokollen und so weiter gehört, fand das spannend, habe mich damals in Aachen auch beim Chaos Computer Club ein bisschen umgetan und habe dann gedacht, Mensch, vielleicht gibt es ja auch in die Richtung was, was man tun kann. Und bin dann beim BSI, beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gelandet, da geschaut nach einer Masterarbeit und habe da erst festgestellt, dass das Thema Security für Automatisierungstechnik, also quasi genau die Symbiose, die ich mir damals so gewünscht habe, ja tatsächlich ein Thema ist. Das war mir vorher gar nicht so klar. Das hieß damals noch eher ICS Security, also Industrial Control System Security. Und ja, habe mich dann darauf beworben und das gemacht und seitdem nie wieder was anderes quasi.
Das sind jetzt alles nicht die spannendsten Sachen, wenn man ein Laie ist. Also wenn man Elektrotechnik hört, das ist der härteste Studiengang, den wir in Deutschland haben, mit einer Abbrecherquote von 70 oder ich glaube 72.
Ja, da würden jetzt 197.000 Maschinenbauer direkt widersprechen. Aber ja.
Ja, das, ich weiß das. Ich habe noch einen sehr starken TikTok-Kanal und dann durchleuchte ich natürlich viele Studiengänge und die Maschinenbauer sagen immer, das ist was anderes. Und die Wirtschaftsingenieure werden da leider auch immer ausgelacht. Wobei das ein sehr, sehr smarter Job ist.
Es ist nur halb ernst gemeint, aber es gibt in Aachen eine gut gepflegte Hassliebe zwischen Elektrotechnik und Maschinenbauern, die sich vor allem auch im jährlichen Eishockeyturnier äußert.
Und du hast ja Einblick in beide Bereiche und das sind nicht die most sexy Bereiche, die es so gibt. Und dann kommst du noch zum BSI. Also allein das ist ja schon ein Werdegang, der mehr als interessant ist. Und heute kümmerst du dich um die Sicherheit und dann auch noch in der Industrie. Ich will gar nicht die Frage stellen, wie sicher die deutsche Industrie ist. Ich würde aber gerne fragen, woran liegt das, dass wir das Gefühl haben, in Deutschland immer ein paar Schritte hinten dran zu sein? Sind es Regulierungen, sind es Gesetze oder wissen wir es nicht oder unterschätzen wir Dinge?
Was meinst du mit hinten dran sein? Generell, was IT angeht?
Was unsere Sicherheitsstandards angeht. Man hat nicht das Gefühl, dass wir in Deutschland besonders sicher sind. Kann aber auch an der Presse liegen, weil man einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viele Sachen gehört hat. Da wurde angegriffen und hier wurde gehackt. Und das sind ja dann auch immer alles große, große Namen mit ganz vielen Daten. Wir hören das ja nicht aus anderen Ländern. Wir hören aber nur, dass aus anderen Ländern dann in Deutschland angegriffen wird. Ne? China, Russland, Ukraine, was auch weiß ich, was es da alles gibt. Aber man hat nicht das Gefühl, dass wir einen gewissen Sicherheitsstandard haben, der ausreicht, kann aber auch total subjektiv wahrgenommen sein.
Das ist interessant. Vielleicht bewege ich mich auch zu sehr in meiner eigenen Bubble. Ich bin natürlich auch viel international unterwegs und bekomme viel Blick von außen auf Deutschland. Da sieht es gar nicht so schwarz aus. Und tatsächlich, also ich glaube, wir sind, was IT angeht, insgesamt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil wir uns Dinge, ach, ich weiß nicht, vielleicht zu wenig trauen, mal zu machen, zu wenig neue Dinge haben, die wir entwickeln. Und uns tatsächlich oft auch, und das ist jetzt so ein bisschen der Balanceakt, mit unserem großen Sicherheitsbedürfnis und Datenschutzbedürfnis im Wege rumstehen. Ich will die Sicherheit und den Datenschutz gar nicht abwerten. Das ist ja auch mein Job, wäre ja auch doof, ja. Aber es ist teilweise schon so, dass der schnellere IT-Fortschritt in anderen Ländern, ich sage das jetzt erstmal neutral, dazu kann man stehen, wie man möchte, in Teilen auch damit erkauft ist, dass dann eben zum Beispiel auf Datenschutz überhaupt gar keine Rücksicht genommen wird. Also kauf mal in USA ein Handy oder eine SIM-Karte, da hast du den ersten Abend aber schon die ersten 5 Werbeanrufe auf dem Telefon. Vollkommen normal, wundert sich Ehrlich? Da gar keiner drüber. Okay. Völlig normal. Und das ist halt einfach eine andere Art, auch an die Dinge ranzugehen, und das kann durchaus eben auch Dinge beschleunigen, ist aber nicht immer gut. Ich glaube auch, dass das Thema Unsicherheit, du hast vorhin gesagt, die Medien, dass das eine große Rolle spielt, weil es ist jetzt gar nicht so, als wäre unsere Industrie, was die Security angeht, so ganz furchtbar unsicher und wir müssten jeden Tag damit rechnen, dass da etwas ganz Schlimmes passiert. Das ist ja, passiert ja auch gar nicht. Ja? Aber es wird schon jeder beinahe und fast, und das könnte jetzt wieder was gewesen sein, Vorfall, durchaus auch aufgebläht, weil das klickt natürlich auch besser. Und mittlerweile ist es ja so, wann immer man irgendwo in den Medien was liest zum Thema Security, ist sofort immer ein Vorfall passiert, es ist sofort immer möglicherweise ganz schlimm gewesen. Und wenn man dann mal reinschaut, was wirklich passiert ist, dann ist es meistens ungefähr von dem Kaliber, ja, da ist jetzt was passiert, möglicherweise hätte, wenn noch diese drei Eventualitäten eingetroffen wären, auch die OT, also im Prinzip was Physisches, betroffen sein können, da hätte das Trinkwasser vergiftet sein können, der Strom ausfallen können und so weiter, aber es ist meistens hätte können. Und die Menschen, die dort arbeiten, können meistens ziemlich genau sagen, das hätten schon ziemlich viele Eventualitäten sein müssen, weil wir hängen halt auch nicht komplett so von der IT ab, wie es uns oft glauben gemacht wird in diesen Bereichen. Also von da muss man ein bisschen schauen, es stimmt, dass wir noch vieles zu tun haben, aber dieses Alarmistische in den Medien zeichnet offensichtlich auch ein Bild, was nicht der Wahrheit entspricht.
Okay, dann bin ich schon mal beruhigt. Bevor ich da noch ein paar Fragen habe, du hast eben gesagt, wir müssten uns vielleicht mal ein paar neue Sachen trauen und einfach mal angehen. Was ist so eine Sache, wo du sagen würdest, das sollten wir mal probieren? Ich meine, du hast absolut recht, wenn ich jetzt nach Amerika gucke, was fällt uns ein? Ist es immer Amazon? Ist es immer Meta? Ist es immer Google? Die haben alle Daten, die machen damit, was sie wollen. Wir wissen es, wir regen uns immer drüber auf, aber ohne sie können wir eigentlich auch nicht mehr unseren Alltag bestreiten. Oder wollen es auch gar nicht. Und ich glaube auch an diesen Gewöhnungseffekt, ne? Dass du dann irgendwann ist es egal, was dann für Risiken entstehen können oder wer deine Daten hat. Aber was ist so die eine Sache, wo du sagst, das müssen wir uns auch mal trauen? Müssen wir irgendwas kopieren, was andere haben, oder müssen wir einfach mal was Neues schaffen, wo du sagst, das täte uns ganz gut?
Na, ich glaube, das eine ist insgesamt weniger Berührungsängste, weil also ich bin jetzt gar nicht mal dabei zu sagen, dass es sollte schon auch gut überlegt sein, gerade jetzt in der industriellen IT. Wir hauen da jetzt ganz viel KI, Cloud und sonst was rein. Immer sollte man schon mal überlegen, was man tut. Also sagen jetzt nicht oben, traut euch halt einfach mal und dann gucken wir, was schief geht. Also das wollte ich nicht sagen, aber ich habe mal eine Anekdote, die ich ganz gerne erzähle. Ich bin seit ein paar Jahren jedes Jahr in Singapur gewesen, um dort auch die dortige, quasi das dortige BSI-Äquivalent zu beraten zum Thema Security für kritische Infrastrukturen. Und das ist ganz interessant. Die haben einen ganz anderen Ansatz zum ganzen Thema IoT und AI und so weiter und ganz viel ein völlig selbstverständliches, wir machen das jetzt einfach mal. Es ist auch kein Juhu, wir machen jetzt und der große Hype, sondern es ist einfach, bis es da ist, nutzen wir es. Also zum Beispiel haben die mir erzählt, ja, also wir verpflichten jetzt alle kritische Unternehmen dazu, Pentests regelmäßig zu machen. Und wir schauen uns auch die Ergebnisse dieser Pentests an. Also wirklich Tests, wo Schwachstellen aufgedeckt werden in diesen kritischen Infrastrukturen. Und ich als natürlich aus so einem deutschen Umfeld geprägt, stand vor dem mit großen Augen und habe gesagt, okay, jetzt alle kritischen Infrastrukturen schicken euch jährlich, ich weiß gar nicht mehr die Frequenz, die ganzen Pentest-Ergebnisse und ihr wollt die anschauen, immer im Kopf haben bei uns unsere Kritisprüfung beim BSI. Das sind irgendwie vier Seiten Formblatt und das hat schon gedauert, bis das BSI damit eine Handhabe gefunden hat. Und die sagen, ja, natürlich. Und ich sage, ja, wie macht ihr das denn? Also wie viele Leute sind denn bei euch beschäftigt, dass das klappt? Ja, mit AI natürlich. Ja, also so vollkommen selbstverständlich. Und das ist ja wirklich ein Zweck, wo man sagen muss, ja, da geht auch nichts da kaputt. Da liest ein AI einen Bericht und vielleicht geht da mal was durch, aber sonst würden wir den Bericht gar nicht lesen. Also machen wir doch vielleicht einfach mal und gucken, ob es nicht klappt. Ja, was, wenn es klappt. Und ich bin mir sicher, wenn wir das in Deutschland auch nur aufbringen würden, dann wäre sofort die Diskussion groß, dass wir aber dann keine AI nehmen, die aus Amerika kommt. Dann kann die ja möglicherweise die Pentest-Ergebnisse aus den kritischen Infrastrukturen und so weiter lesen. Und da ist natürlich auch überall also was dran. Ja, das ist jetzt alles nicht von der Hand zu weisen, aber dadurch ist dann immer ein Abwägen. Also dadurch können wir halt die kritischen Infrastrukturen nicht verpflichten, sowas zu machen, weil wir diese Auswertemöglichkeiten nicht nutzen. Wo ist jetzt der größere Sicherheitsgewinn? Ne? Schwierig, einfach mal offen gelassen.
Ich finde es sehr erfrischend, dass du einige Sachen relativierst an der richtigen Stelle. Das finde ich auch immer sehr schön. Also diese Eventualitäten, es könnte ja und würde ja und so weiter und das Leben ist halt leider, Gott sei Dank, nicht so. Im Leben passieren nicht alle Sachen auf einmal. Und ich glaube, in der Technologie auch nicht. Aber damit verarschen wir uns ja auch selber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, als SAP die deutsche Cloud entwickelt hat. Und wer hat es gebaut? Microsoft hat es gebaut. Mit welcher Technik? Mit Microsoft-Technik. So. Und da, also man hat eigentlich Azure kopiert, ja, und am Ende hat man gesagt, hier verkauft das deinen Kunden und SAP-Kunden zahlen mehr für die Cloud, als wenn sie direkt bei Microsoft wären. Es ist dieselbe Technologie. Kann man
und dann ist die Frage, wer wird das machen? Ja, also das ist ja dann nur, das macht man dann höchstens aus. Klar, da kann man auch sagen, es ist halt nicht Microsoft, es zählt nicht so sehr die Technologie, sondern wer sie in der Hand hat. Also wer, ne? Genau. Aber
ja, also, es ist halt auch alles ja. Sales und Marketing am Ende des Tages. Da kann man natürlich mitspielen. Und ich hatte vor ein paar Jahren das erste Mal mit kritische Infrastruktur zu tun, bei Kunden von uns und mit Pentesting. Das finde ich ehrlich sehr spannend und ich habe das Gefühl, wir machen das noch zu wenig. Erstens macht Spaß, zweitens lernst du da, also auch durch physische Pentests lernst du extrem viel. Deine Mitarbeiter haben auch ein bisschen Spaß, du schaffst auch Transparenz. Also ein Kunde von uns ist tatsächlich drauf reingefallen, neue Mitarbeiterin, zweite Woche im Unternehmen, kriegt einen Anruf vom CEO, so dieses Typische, ne? Und schick mal das und das dahin, ich sitze hier fest und sie war total aufgeregt, der CEO, der Name passte, die Stimme passte. Sie hatte ein paar Tage vorher mit ihm gesprochen. Und dann schickt sie da irgendwie, keine Ahnung, Cashkarten oder was durch die Gegend. War jetzt nicht viel, aber am Ende des Tages hat es funktioniert. Und wir haben letztes Jahr noch bei einem Pentest mitgemacht bei Mike Villa in der Schweiz. Ich glaube, das war ein Wasserversorgungswerk. Da musste einer unserer Mitarbeiter eine ganz kleine Rolle dabei spielen. Und ja, total spannend. Also der Junge erzählt heute noch davon und sagt, boah, ich war letztes Jahr in der Schweiz und es hat so viel Spaß gemacht und ich hätte da was machen können. Ich sage, was hättest du denn machen können? Ich weiß es nicht. Sagte ich jetzt ins Wasser pinkeln können oder so, weiß ich nicht. Bin ich bei dir. Dass man das machen.
Ich glaube, das Thema Risiken und Relativieren, das Wichtige ist, dass man immer sieht, dass wir halt in der Security auch nicht auf einer Insel leben. Und klar, wenn man nur die Security für sich selbst sieht, dann machen die Argumente alle Sinn. Aber es sind halt nicht nur die Security-Risiken. Es gibt halt ein ganzes Unternehmen drumherum und Unternehmen werden nun mal nicht dafür bezahlt, null Risiken einzugehen, sondern dafür, möglichst viel Gewinn zu machen bei gerade noch vertretbarem Risiko. Und dafür muss man auch ein paar Risiken akzeptieren. Das ist einfach so.
Ich komme aus der Finance-Welt. Also da habe ich alles gelernt und ich hatte mal eine Risk-Policy geschrieben mit null Risiko und die wurde abgeschmettert vom Vorstand, weil er gesagt hat...
Ja, und zu Recht. Ja,
ich habe gesagt, dann ist gelernt, das werde ich nicht vergessen. Der Vorstand sagte ja immer, das ist super, wir werden kein Geld verlieren, wir werden aber auch kein Geld gewinnen. Weil es keinen Kunden gibt, der null Risiko bringt. Wir müssen halt kalkulierbares Risiko eingehen. Und ich finde das ja sehr gut und ich glaube, du hast das auch mal gesagt, es gibt diesen Zustand nicht, dass immer alles sicher ist. Weder in der IT noch in der Industrie. Es ist halt manageable. Du musst halt zusehen, dass es managebar ist, aber es gibt nicht diesen Zustand und dieses Streben danach, absolute Sicherheit zu haben. Das wird nicht funktionieren. Und jeden Tag ändert sich ja was. Ist das eine Sache, die frustrierend ist, oder ist das eine Sache, die Spaß macht, wo man sagt, es ist eigentlich so ein Rennen ne, einfach den Sicherheitsgrad zu erhöhen oder mit neuen Sachen vielleicht mal Vorsprung zu holen.
Ich würde sogar das Rennen da eigentlich gerne rausnehmen, weil das hat immer was. Ich glaube, das ist schon auch ein frustrierender Faktor in unserer Branche, den viele so wahrnehmen. Egal, was ich tue, am Ende kann ich sowieso nicht und 100%ige Sicherheit geht sowieso nicht. Ich glaube, dass das dann anfängt, Spaß zu machen, wenn man tatsächlich da den Mindset ändert. Weil es ist ja tatsächlich so, diese ganzen Anforderungslisten und Best Practices, die werden immer nur länger. Also es hat noch niemals jemand etwas von einer Security Best Practice wieder runtergestrichen. Das passiert nicht. Die werden immer länger und im Jahr 2100 sind wir wahrscheinlich erstickt in den Dingern. Und es ist ja eigentlich jetzt schon vollkommen klar, alles machen kann man nicht. Und die wichtige Fragestellung ist eigentlich mittlerweile, wie entscheiden wir, was wir nicht tun? Also wie treffen wir eine fundierte Entscheidung darüber, was jetzt nicht sein muss? Und dann stehen wir auch dazu und machen das so und lernen daraus und schauen uns das regelmäßig an, aber entwickeln dann ein bisschen gelasseneren Umgang damit, weil es gibt auch in der Security, Security muss sich immer um das echte Leben drumherum drapieren. Ne? Das ist ja kein Selbstzweck. Also es muss am Ende ja das Unternehmen laufen und dabei auch noch sicher sein. Das heißt auch, es gibt auch nie nur eine Lösung. Also wenn jemand sagt, Best Practice ist, du musst auf jeden Fall ein Beispiel aus dem Privaten, ne? Auf jeden Fall Multifaktor-Authentifizierung, das muss auf jeden keinen Fall per SMS, das muss auf jeden Fall per App und nur dann bist du sicher. Ja, das ist der Optimalfall, aber es gibt wahrscheinlich 195 Fälle, gerade in der Industrie passiert das häufiger, in denen das aus bestimmten Gründen nicht geht. Und dann gibt es halt eine zweitbeste Lösung, das ist immer noch besser als nichts zu tun und das kann total gerechtfertigt sein, das so zu machen.
Ja. Ja. Bin ich bei dir. Habe ich die letzten Jahre von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen gelernt, dass man immer nicht nach dem Besten streben braucht. Interessant finde ich ja auch, also auch mit der Anforderung auf Berater und ITler an sich. Es gibt ja, also wir reden ja ganz, ganz viel über Sicherheit und Sicherheitsstandard, also sicherer machen und sicher sein und so weiter. Ich vermisse immer wieder, und vielleicht ist das aber auch eine Übertreibung, ich vermisse aber, dass die Information darüber, wenn etwas passiert, wie kriegen wir den Laden wieder ans Laufen? Wie kriegen wir die Firma wieder ans Laufen? Wie können wir wieder, wie diese typische Backup-Story, wie kriege ich meinen Laptop wieder auf das letzte Backup zurück? Das ist ja bei einem Unternehmen dann relativ schwierig, wenn es ein 2.000 oder 20.000 Mann Wasserversorgungs- oder E-Werk ist. Wir haben 5 Jahre lang versucht, sicher zu machen, jetzt ist irgendwas passiert, egal was es ist. So, kriegen wir den Laden ans Laufen? Haben wir da einen Plan? Haben wir da eine Ahnung? Wer kümmert sich denn jetzt um was? Wer drückt denn den großen Knopf jetzt? Ich würde ja vermuten, dass viele Unternehmen das gar nicht haben. Also wahrscheinlich haben sie es in der Schublade, aber ich glaube, wenn es soweit sein sollte, sind die erstmal ein bisschen überfragt.
Ja, es ist ja auch normal. Es ist so, wie wir auch uns auf eine Eventualität im Privatleben vielleicht schon mal vorbereitet haben. Wenn sie da sind, ist es trotzdem krass. Das ist, glaube ich, normal, aber trotzdem ist es, und das ist etwas, was wir gerade auch in der OT, also in der industriellen Sicherheit, wo häufig auch industrielle Anlagen dranhängen, die was Physisches tun, also Strom bereitstellen, Wasser reinigen und bereitstellen oder Lebensmittel produzieren, Medikamente produzieren. Da ist es häufig so, dass wir sagen, pass auf, akzeptier einfach mal, wenn du Pech hast, dann wirst du gehackt, dann passiert das. Und wir schauen jetzt mal, dass wir gucken, dass wir die möglichen Auswirkungen, wenn sowas passiert, runterbekommen. Und ja, das sind Notfallpläne und so weiter. Wie reagiere ich da? Wie kriege ich den Beispiel, wie es laufen? Wie mache ich Backups? Das ist ganz interessant, wenn man die reine IT anschaut, ist Backup eigentlich schon das Einzige, was einem landläufig einfällt, zum Thema Auswirkungen runterbekommen. Wenn man sich die industrielle IT anschaut, dann ist da eben noch sehr viel mehr on top, was man tun kann, weil es eben, und das übersehen die ITler oft, hinter der ganzen IT ja noch einen ganzen Haufen Technik gibt, der auch noch was bewirken kann. Ja, also wenn ich einen Wasserwerk hinter meiner IT habe und die IT steuert dieses Wasserwerk, da kann ich natürlich auch Maßnahmen in der Technik dieses Wasserwerks ergreifen, damit, wenn die IT wirklich angegriffen wird, ich Dinge auch noch tun kann. Das kann man auch immer. Ja, also die können dann alle noch, zumindest theoretisch, nicht optimal, mit mehr Personaleinsatz und so weiter, kann man die meistens auch noch per Hand steuern. Also man dreht dann halt wirklich physisch an einem Rad, macht Ventil auf, anstatt dass es halt angesteuert wird elektronisch. Ist das optimal? Nein. Geht das notfalls? Ja. Und das ist auch der Grund dafür, warum bei diesem ganzen ja, halbträchtigen Medienberichten, wo dann gesagt wird, oh, da ist jetzt wieder was passiert in dem Wasserwerk und was hätte alles passieren können. Die Leute sagen, ja, aber ganz ehrlich, da hätten wir notfalls, hätten wir das Ganze auch ohne IT noch irgendwie hingekriegt. Und notfalls, und wenn so Dinge passieren, wie das ist immer das Horrorszenario bei Trinkwasser zum Beispiel, jemand kippt zu viel Chemikalien ins Trinkwasser. Ja, Wasser hat aber auch eine physische Fließgeschwindigkeit, das geht alles nicht von jetzt auf gleich in Millisekunden. Da sitzen Leute davor, die monitoren diese Werte. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, also 100 Checks and Balances, um das aufzuhalten. Und die sind nicht alle IT-abhängig. Ja. Und das muss man den Leuten dann auch klar machen, wenn manchmal berechtigterweise dieser Frust hochkommt. Unsere kritischen Infrastrukturen arbeiten irgendwie noch mit der Technologie von vorgestern, sind auf Security gar nicht eingerichtet. Ja, aber die haben trotzdem nicht hinterm Lohn gelebt die letzten 100 Jahre. Und die letzten 100 Jahre war es auch schon wichtig, dass man immer Wasser hat, auch wenn die Bedrohungen andere waren.
Ja, die Deutsche Zeitung mit den 4 Buchstaben, die hat ja dann immer wieder mal möglicher Blackout vereitelt und dies gemacht und das gemacht und so weiter. Und dann denkt man sich auch, ich glaube nicht, dass die ganze Sicherheit in Deutschland von einem Laptop abhängt, sondern Gott sei Dank nicht. Ja, wie du sagst, ist es nicht der Optimalzustand, aber im Zweifelsfalle kann man da noch eingreifen.
Es ist nicht so einfach. Also nicht jedes Script-Kiddy kann sich mal eben in ein Wasserwerk hacken und da mal eben das Wasser vergiften.
Das denke ich mir auch. Also da sitzen ja auch Leute. Ich meine, die sind ja, also das, man kann ja über Deutschland denken, was man will in den letzten Jahren. Aber es gibt so gewisse Sachen, da sind wir echt gut. Und bei Sicherheitsthemen, also wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ob wir sicher sind, ist eine andere Frage. Aber wir machen uns sehr viele Gedanken. Wir haben sehr viele Fallback-Szenarien. Wir haben ganz viele Checks, die checken wir dann nochmal, damit wir sie im finalen Check dann nochmal gecheckt haben. Ja, das machen wir ja dann auch mit Barrieren und so weiter und mit Befugnissen. Und jeder hat einen Sicherheitsschlüssel. Und nur wenn 5 Sicherheitsschlüssel gleichzeitig an einem Ort sind, dann öffnet sich die Tür. Das können wir ja richtig, richtig gut.
Ja. Wir sind halt nicht besonders risikoaffin, das hat halt auch Vorteile. Das bedeutet auch, jede einzelne Person, die da arbeitet, die sind halt oft auch wirklich gewissenhaft. Und das ist, also es gibt keine bessere Security-Maßnahme in so einem Wasserwerk als den Anlagenfahrer, der seit 30 Jahren sitzt und der seinen Prozess da in- und auswendig kennt. Und der weiß, wenn hier ein bisschen was komisch ist, dann gehe ich da hin und gucke, was los ist. Also eine bessere Security-Maßnahme kann man da gar nicht einrichten als diese Menschen.
Ja. Ja, da bin ich bei dir. Du bist ja in der Beratung, beziehungsweise ihr macht Beratung. Ich habe irgendwann mal gelernt, die Begriffe NIS 2 und Kritisches Dachgesetz, ne, das eine baut auf dem anderen auf oder komplettiert es. Jetzt ist es ja so, ich will das gar nicht, dieses Horrorszenario strapazieren, aber wir haben ungefähr plus minus 50.000 Unternehmen, die unter dieses Gesetz fallen, also kritische Infrastruktur und so weiter und so weiter. Ich tippe aus oder habe erfahren aus guten Quellen, wir haben ungefähr weniger als 1.000 Berater, die diese 50.000 Unternehmen heute auf den Stand bringen könnten, die sie haben sollten. Diese Unternehmen sind aber auch groß. Sie haben ja selber ihre CISOs und CTOs und CIOs. Also ne, das ist jetzt nicht so, dass die alle warten, bis ein Berater frei wird. Aber die Anforderung, die berufliche Anforderung an einen Berater, die ist ja im Moment irgendwo zwischen Eldorado und verdient dich dumm und dämlich und permanenten Stresslevel. Sehe ich das richtig?
Ach, also ich finde erstmal grundlegend sind die Menschen, die in der IT und der Beratung arbeiten, schon deutlich näher am Eldorado. Also wenn man sich anschaut, mal im Vergleich, was andere Branchen leisten müssen und auch nicht bequem aus dem Homeoffice und mit deutlich geringerem Gehalt und mit Schichtdienst und sonst was und auch einfach mal in anderen Ländern mit nicht so viel Kündigungsschutz und nicht so viel Urlaub und nicht so viel Work-Life-Balance und Elterngeld, was ist Elterngeld, dann sind wir doch in unserer Branche und den IT-Beratern verdammt nah am Eldorado. Und ich glaube, manchmal wäre das auch gut, wir würden das auch ein bisschen deutlicher sagen und mehr wertschätzen.
Glaube ich auch. Also wir haben sehr, sehr viele, ich habe es beim D-Slam gesagt, ich wollte nie in die IT und heute sind die meisten unserer Kunden kommen aus der IT und wir sehen das ja, also die typische Beratung für alle, die es nicht wissen. Du hast einen Stunden, aber wahrscheinlich einen Tagessatz auf einem Projekt, dann gibt es halt Beratungstage, die arbeitest du. Ob ein guter Berater macht irgendwie, weiß ich nicht, je nachdem, was er da macht, zwischen, ich würde sagen, 130, 150 Beratungstage, mal mehr, mal weniger, mal den Beratungssatz oder den Tagessatz, dann kann man sich ausrechnen, was man daran verdient und davon kriegst du halt dein Gehalt, jetzt ganz einfach dargestellt.
Ja, ganz so einfach ist es nicht, ne? Klar, aber
Du musst ein bisschen was können natürlich, ne? Du musst ein bisschen was machen. Du
ja,
hast ja
und
Forderungen.
von dem Tagessatz muss das Unternehmen noch ein bisschen was anderes
Ja,
finanzieren als
klar.
nur die Gehälter der Berater. Aber ja, genau.
Du hast ja Overheads und so weiter, aber es gibt halt auch da Formeln. Also nur weil du 250.000 Euro Umsatz bringst, heißt das ja nicht, dass du die kriegst, aber dann verdienst du mal ein bisschen mehr als einer, der vielleicht 160.000 verdient. Aber ich glaube, was unterschätzt wird an der Stelle, und da helfen wir, beziehungsweise tun wir auch unseren Beitrag dazu, aber ich weiß gar nicht, wie das flächendeckend so ist. Die Geschwindigkeit der Weiterbildung in dem Bereich, die hat enorm zugenommen. Also klar, aufgrund der Natur der IT nimmt sie zu, die Sachen ändern sich, jetzt kommt ja auch noch AI dazu und alle tun so, als ob sie es schon verstanden hätten und durchgespielt hätten. Die Weiterbildungsgeschwindigkeit und die Anforderungen, die ist so hoch und die Geschwindigkeit hat so zugenommen, dass heute ich schon beobachten kann, dass viele Berater abgehängt werden, aber auch umgekehrt. Ne? Viele, die sich wirklich diese Zeit nehmen und sich weiterbilden, enorm große Schritte machen in ihrer Karriere. Und dann liegt es beim Arbeitgeber, dann diese Balance zu finden zwischen, du hast dich weitergebildet, ich gebe dir das coole Projekt oder wir akquirieren die coolen Projekte, die dich auch wirklich challengen, weil sonst ist es ja auch langweilig. Und der Versuchung zu widerstehen, sich selbstständig zu machen mit zwei Freunden, das kommt ja dann auch immer dazu. Aber am Ende des Tages ist es heute vielleicht herausfordernder gewesen, auch für Juniorberater, vielleicht, wenn du da den Tipp geben kannst, mehr auf Erfahrung zu setzen und zu sagen, macht so schnell wie möglich viele Projekte und lernt. Oder würdest du sagen, nee, vernachlässigt bloß nicht die Weiterbildung, so je früher ihr damit anfangt, desto besser ist es für euch, die fachliche Weiterbildung.
Jetzt ganz viele Punkte, auf die ich einsteigen könnte. Ich habe erstmal deine Frage. Also ich glaube,
Ich habe dann auch so drei verschachtelte Fragen in einer, ne?
sehr gut. Mach einfach die Klammer alle auf und vielleicht kriegen wir sie auch wieder zu. Also ich kann mich einerseits, ich habe ja noch angefangen mit der Beratung in der Zeit vor Corona, also als Beratung wirklich noch hieß, man ist eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Also ich bin nach Langenfeld gezogen und habe von der Stadt aber meine ersten 3 Jahre eigentlich nur ein paar Restaurants in meinem Bett gekannt. Sonst war ich halt unterwegs, das war
Und
noch
Langfeld
normal.
ist nicht groß.
Und Langenfeld ist nicht groß, es wäre nicht schwierig gewesen, mehr kennenzulernen. Und das hat sich mit Corona natürlich total geändert. Aber ich kann mich noch sehr, sehr gut an das Gefühl erinnern und ich glaube, das hat sich nicht verändert. Das ist vielleicht nur ein bisschen abgemildert, weil das nicht ganz so stark ist, wenn man den Leuten nicht immer von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, dass ich da saß bei meinem ersten Kunden. Großes Chemiewerk, Dormagen, großer Park und dann sitzt du da drin und hast dann plötzlich die Aufgabe, 6 Stunden am Tag in so einem 6-Stunden-Workshop die Leute zu was Sinnvollem zu bringen und denkst dann schon auch, und ich saß gestern auch noch in der Uni, und das sind diese gestandenen Ingenieure von 40, 50 plus, die haben jede Menge Berufserfahrung und wie soll ich denen denn jetzt erklären, wie das Leben läuft, also wie die Welt läuft und wie sie das da alles machen müssen. Und das ist ein Aspekt, da wächst man nur rein durch Machen. Also da kann man noch so viel Weiterbildung und noch so viel sich inhaltlich drauf geschafft haben, denn die wird man trotzdem haben, egal wie gut man vorbereitet ist. Trotzdem ist es natürlich so, dass es einem die Sicherheit gibt, da auch Mehrwert zu bieten, indem man Informationsvorsprung hat und den Wissensvorsprung hat, wirklich ganz reines Wissen. Weil ganz häufig ein Grund, warum Berater beauftragt werden, ist gerade auch in unseren Zeiten, da kommt ja eine Regulierung nach der nächsten, das sind ja wie Bombeneinschläge, ja, für die Leute teilweise. Also Maschinenhersteller, die haben gerade die neue Maschinenverordnung um die Ohren gehauen gekriegt und jetzt kommt noch so ein Cyber Resilience Act, boom, plötzlich Security innerhalb von 2 Jahren. Und das ist teilweise auch so komplex, dass man sich da gar nicht mehr neben seinem Alltagsgeschäft mit beschäftigen kann. Das heißt, ein großer, eigentlich der Kernmehrwert eines Beraters ist ja, dass er mehr weiß als seine Kunden. Einfach nur im Sinne von, dass er die Zeit auch wirklich investiert, cutting edge zu bleiben und vorne zu bleiben. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich Beraterin geworden bin. Ich wollte nie Berater werden oder für Gott PowerPoint schlachten und McKinseys hatte ich im Kopf, auf gar keinen Fall. Habe ich auch im Studio meine Kommilitonen alle ausgelacht, dahin gehen wollten und well, here I am. Aber das Coole ist halt, dass gerade in der OT Security bist du bei einem Kunden, machst du das einmal, bist du Berater, wirst du dafür bezahlt, dass du es besser weißt und dass du mehr vorne mit dabei bist als alle deine Kunden und das auch stetig bleibst. Deswegen ist die Weiterbildung auch so unfassbar wichtig. Also wir machen auch bei der Admiritia, wir haben noch nie eine Weiterbildung abgelehnt, weil das einfach, das ist das, das ist der Wert, den unsere Berater haben. Ja? Wenn sie aufhören, da was zu lernen, dann ist der ganze Mehrwert des Beraters weg. Da können die Kunden das auch selber machen. Ja? Weil von ihren Systemen und von ihren Anlagen und so weiter haben sie natürlich eh 10.000 Mal mehr Ahnung. Da werden wir auch nie aufholen. Das heißt, das ist wirklich der Vorsprungsfaktor. Also zweigeteilte Antwort. Es gibt Dinge, die lernt man nicht durch Weiterbildung, die lernt man nur durch Machen. Wir gucken auch immer, dass wir neue Leute möglichst schnell in Projekte bekommen, nicht alleine, immer mit jemand anderem, weil wie sonst einfach, man lernt dann auch den Kram in der Theorie und diese Brücke zur Praxis, die bildet sich gar nicht. Also ja, es bleibt dann so in so einem Elfenbeinturm-Wissen und man kann das dann nicht so richtig auf die Straße bringen. Wenn die gleichzeitig in Projekten sind und immer wieder diese Rückkopplungen haben, dann ist ja auch die Motivation, sich mit dem drögen teilweise Stoff zu beschäftigen, viel, viel höher.
Ja, ja, also ich glaube, der Faktor Mensch wird dann halt auch immer unterschätzt. Ne? Wie du sagst, also euer Kunde hat ja auch ein CISO oder ein CIO oder wen auch immer. Also ist es jetzt nicht so, dass da auf der anderen Seite gar kein Wissen herrscht. Aber du musst ja mit diesen Menschen zurechtkommen. Du musst, ne, du kommst dahin, im Idealfall weißt du mehr. Aber das ist ja diese menschliche Anforderung an IT-Berater. Du kommst hin, weißt mehr, aber musst diese Menschen einfangen. Ne? Die sollen ja nicht das Gefühl haben, dass sie ganz doof gewesen sind die letzten Jahre, sondern du bist ja zum Helfen da und du musst ja lernen, wie funktioniert das Unternehmen, wie sind da die Strömungen, wie sind die Dynamiken. Also ich fand es immer sehr, sehr gut in meiner Finance-Zeit, dass ich innerhalb von ein, zwei Stunden oder wenigen Tagen ein Unternehmen komplett verstehen musste.
Ja,
die Wertschöpfung, wie ist der Kapitalfluss und so weiter. Und das ist bei euch genauso. Du musst schnell verstehen. Klar kannst du sagen, ich kenne ein Wasserwerk, also kenne ich wahrscheinlich auch viele andere. Aber auch da gibt es ja dann auch wieder Unterschiede.
Man muss seine Grenzen kennen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also man ist vor allem als Berater, wo man quasi den ganzen Tag gewohnt ist, quasi derjenige zu sein, der im Lead ist und am Steering Wheel sitzt und die Workshops leitet und so weiter und sagt, wo es jetzt als nächstes angeht. Und das wird auch erwartet. Ne?
Dafür bezahlen die gucken, dann, ne?
Ja, genau, dafür bezahlen sie es auch, okay, aber gucken, dass man nicht in so eine Deformation professionell, heißt das, ne, gleitet, dass man wirklich dann immer das Gefühl hat, man muss jetzt, weil man in dieser Rolle ist, da kommt man da nicht mehr raus, nur das Gefühl, man muss zu allem und jedem immer derjenige sein, der eine Meinung hat und das schon weiß. Es ist wichtig zu sagen, okay, das ist mein Bereich, daran kann ich was sagen. Und der Bereich, Leute, da ganz ehrlich, da seid ihr tausendmal besser als ich und da wisst ihr viel, viel mehr als ich und da ist mein Job zuhören. Also wir haben am Anfang jedes Projektes irgendwann mal eingeführt, unsere berühmte Ohrenfolie, da ist ein Ohr drauf und das ist die Reminder an alle Berater und jetzt Klappe halten und zuhören, weil das so wichtig ist, ja, einfach zuzuhören, was die Menschen in dem Unternehmen, die jede Menge Wissen haben, nur halt zufällig nicht zu diesem kleinen Security-Bereich, den wir jetzt abdecken, das eben auch mitteilen. Ja? Mhm. Und unsere ganze Methodik und Risikoanalyse, Methodik und so weiter zielt darauf ab, möglichst schnell das Wissen aus deren Köpfen in unsere Köpfe zu kriegen. Das ist das ganze Geheimnis im Prinzip. Ja.
Ja gut, das geht nicht, wenn du charakterlich dich daneben benimmst und Defizite mitbringst, dann wird keiner mit dir reden. Umgekehrt.
Und auch nicht, wenn du die Nase oben hast und das Gefühl hast, du weißt mehr.
Ja, deshalb, es ist dieses typische People's Business und ich finde es immer schlimm und sage das immer wieder. Also die Anforderung an IT-Berater ist nicht nur die Fachlichkeit. Also dieser Faktor Mensch, ne, wie empathisch bin ich, wie viele Infos kann ich haben, wie kommuniziere ich, wie kann ich Menschen Ängste nehmen, du musst ja halt auch dieses Projekt steuern können. Und am Ende des Tages machen wir uns nichts vor. Das ist ja ein wirtschaftlicher Aspekt. Wenn ich ein guter Berater bin und meine Kunden vertrauen mir, dann öffnen sie sich und erzählen mir noch ein paar Sachen mehr und sagen, ach, das nächste Projekt kannst du ja auch noch bei uns übernehmen oder nicht, ne? Mach das mal bitte. Da wollen wir jetzt nicht wieder eine neue Ausschreibung machen. Wir verstehen uns so gut, du kennst uns und so weiter. Da haben ja alle was von und Deshalb, da wird weder bei der Personalauswahl noch bei der Development-Strategie oder Personalstrategie drauf geachtet, zumindest in vielen Unternehmen nicht. Und ich finde das halt immer sehr ärgerlich. Wenn ich heute 25 wäre und ich hätte mein IT-Studium hinter mir und ich würde diese Podcast-Folge hören und dann würde ich sagen, oh, ich wollte sowieso mal in die IT-Beratung. Sollte ich in einen etwas weniger anspruchsvollen Bereich erstmal gehen, um da das Beratungsgeschäft zu lernen? Oder sagst du, nee, komm direkt zu uns? Weil dann lernst du sofort alles auf einmal. Gibt es da so eine Gewichtung, wo du sagst...
Was meinst du mit wenig anspruchsvoller...
Weiß ich nicht. Also ich sage jetzt mal, ERP-Verkaufen ist ein bisschen weniger anspruchsvoll.
Du meinst also diese industrielle IT quasi man macht viele verschiedene Dinge.
Genau. Ist das ein guter Start oder würdest du sagen, nee, lieber erstmal generell woanders mal ein bisschen IT-Erfahrung sammeln, ein bisschen mehr, weiß nicht, vertiefen und dann irgendwann mal in die industrielle IT wechseln?
Wir nehmen am allerliebsten Leute mittlerweile, Berufseinsteiger, ganz junge Leute.
Damit die es immer formen können, ne?
Weil es so ist, in der OT ist es sowieso so, egal wie viel Erfahrung die Leute haben, wenn du jetzt nicht das die eierlegende Wollmilchsau zufällig findest, die dann auch entsprechend teuer ist, dann haben die sowieso nicht alles gelernt, was man für den Job können muss. Es gibt keinen Studiengang OT Security und ich bin auch froh drum, weil ich weiß gar nicht, ob ich das so sinnvoll fände. Lernt man alles so ein bisschen und nicht so richtig, auch nicht gut. Und es gibt auch keine Ausbildung OT Security. Das heißt, es ist für uns vollkommen normal. Also jeder, der zu uns kommt, muss irgendwas lernen. Und ist irgendwas noch nicht Profi. Also ich kam in die zur Admiritia und ich kam aus der Automatisierungstechnik, aus dem Ingenieurwesen. IT, ja klar, so ein bisschen die Basics konnte ich, aber was ein Active Directory ist, hatte ich in meinem Leben noch nicht gehört zum Beispiel. Ja, also, und das war daneben. Ich habe super viel davon profitiert, dass ich die ganzen ersten Projekte mit einem Kollegen zusammen gemacht habe, der so ein richtiger alter IT-Bär war. Ja, und dann sind wir halt quasi als gutes Duo da reingekommen. Ich konnte den Ingenieur- und Anlagenteil, das habe ich verstanden, und er konnte den IT-Teil. Wir haben super ergänzt, so machen wir das immer. Und dadurch, dass es vollkommen normal ist, dass du einen Teil lernen musst, und die jungen Leute häufig noch mehr die Akzeptanz dafür haben, dass sie was ganz Fundamentales für ihren Job noch lernen müssen, funktioniert das tatsächlich häufig besser. Ja, weil denen völlig klar ist, ich muss eh noch was lernen und dann ist es auch, geht es auch leichter rein. Also, oft werden es schon wirklich 30 Jahre im Business, bis ich sage nicht, sie könnten nichts mehr lernen. Wir haben super gute ältere Mitarbeiter, die sich super reingefuchst haben, die gesagt haben, ich habe immer IT gemacht, ich finde das so spannend mit der, oder ich habe mein ganzes Leben lang Sensoren verkauft, ich finde das, möchte das unbedingt mal Security. Dann super, klappt super, aber in der Tendenz gibt es überhaupt keinen Grund, als Studienabgänger oder Anfänger nicht sich mit industrieller Sicherheit zu beschäftigen, weil das geht. Man muss nur jung und hungrig sein.
Kann ich verstehen. Also wenn man die Tools dafür hat und wenn man die Zeit hat, absolute Rookies einzustellen, das, also ich finde es auch ganz gut. Ich hab gegen beide nichts und je nachdem, wer sich bewirbt, gibt es halt was gibt es halt eine neue Strategie, aber ich finde Rookies ganz gut, die kann man natürlich dann dementsprechend formen, weiterbilden und dann hat man auch nicht die Gefahr, dass die irgendwie schlechtes Vorwissen mitbringen, was vielleicht unbrauchbar ist. Ich habe bei TikTok, werde ich sehr häufig gefragt, IT, IT, IT und dann gibt es eigentlich immer den Bereich IT-Sales, also klassisch Produktverkauf, ne, ERP, BI, aber immer auf einer Plattform oder mit Softwarelizenzen, also so dieses typische Sales-Driven. Dann gibt es die Leute, die machen eher Netzwerk und Engineering. Das ist immer so eine kleine Kohorte. Und dann gibt es die Berater. Also wir reden dann wirklich über Security, wir reden über Infrastruktur und solche Sachen. Und ich mach da sehr häufig Lives zu und habe den Leuten gesagt, hey, es ist eigentlich eine gute Gelegenheit. Also die Welt hat sich in den letzten Jahren vielleicht nicht so schön entwickelt, dank Kriegen und Pandemie und so weiter. Aber das hat dafür gesorgt, dass wir zum Beispiel die Energie-Supply Chain neu denken müssen. Also wenn man jetzt mal unpolitisch jetzt guckt, woher wir unser Strom und unser Gas bezogen haben und wo wir es gespeichert haben und jetzt seit ein paar Jahren müssen wir halt einfach umdenken. Wir haben auch in der Corona-Pandemie gelernt, die Supply Chain für Klopapier und Nudeln, wie wir sie jahrelang hatten, das funktioniert jetzt nicht mehr so, also brauchen wir neue Konzepte. Und das ist eigentlich die beste Zeit jetzt, weil es müssen neue Konzepte her und die Leute, die es jahrelang gemacht haben, die kennen diese Konzepte auch noch nicht. Also ihr könnt sie gemeinsam mit sehr, sehr erfahrenen Leuten entwickeln, die total offen für eure Ideen sind und sagen, hey, ich weiß es doch auch nicht. Der Strom lief immer von Norden nach Süden bei uns und jetzt müssen wir was anderes ausdenken, weil irgendwie aus Osteuropa kriegen wir keinen Strom mehr. Oder das Klopapier kam immer aus dem Westen und wir haben es zwischengelagert. Jetzt müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir das irgendwie selber herstellen. Medikamente. Wir hatten, ich weiß gar nicht, das war vor 2 Jahren oder so, es gab ja ganz viele Medikamente im Winter, nicht für Kinder und so weiter, so Hustensaft und so war ja auch weg.
Die man immer für selbstverständlich genommen hat, ja. Also
ja, und dann habe ich mal festgestellt, wie wenig, also wir produzieren ja fast gar nichts in Deutschland an Medikamenten. Also nicht die richtig tollen Sachen. So, und das ist, von daher ist das halt die beste Zeit, wenn man in diesen Bereich gehen will, zu sagen, ich mache das jetzt, weil die da drin sind, die haben auch gar keine Idee, zumindest nicht für alles. Ihr könnt lernen, der Bedarf ist da, die Gehälter sind cool und die Gehälter steigen halt ohne Ende, auch wenn man in Deutschland vielleicht nicht so schnell reich wird wie in anderen Ländern, aber hier kannst du es noch mit gutem Gewissen machen und du hast halt schnell so eine Art Training on the Job, egal wie langsam es geht, es wird total schnell gehen müssen und du kannst dich sofort einbringen und deinen Stempel aufdrücken Und worauf ich stolz bin, jeder, der auf mich gehört hat, das waren jetzt nicht so viele, aber alle, die auf mich gehört haben, haben mir in den ersten 6 bis 12 Monaten berichtet, richtig toller Schritt, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe es gemacht und ich habe es nicht bereut und ich bin schon befördert worden. Ich habe meine eigenen Projekte schon gekriegt in 12 Monaten. Ich berate gerade unseren zweitgrößten Kunden in unserem Unternehmen und so weiter. Deshalb mal die Lanze, um die Lanze für euch und für alle eure Kollegen zu brechen. Also IT ist jetzt nicht so eine verschworene Truppe, die auch von außen nichts reinlässt. Ganz im Gegenteil. Da gibt es ganz, ganz viele Chancen. Mit Blick auf die Uhr.
Es wird ja oft gesagt, Security und Gatekeeping und so weiter. Ich kann das zumindest für die industrielle Sicherheit gar wirklich nicht bestätigen. Also das ist nicht so, weil die Community ist klein und es müssen eh alle was lernen. Jeder weiß, dass er nicht alles weiß, weil es so viel interdisziplinär ist. Ja.
Ich glaube, die Leute überschätzen die technologischen Anforderungen. Ich glaube, also besonders bei jungen Leuten, die denken alle, die müssen alle selber programmieren und selber machen und so weiter. Ne? Also etwas verstehen heißt ja nicht, dass ich es bauen kann. Ich verstehe auch, wie ein Verbrennermotor funktioniert, aber ich könnte kein Auto bauen.
Ja, genau. Das Beispiel nehme ich auch mal. Du bist nicht in der Lage, ein Auto zu bauen. Trotzdem kannst du es ganz, ganz gut fahren. Du kannst auch einen Reifendruck prüfen und das ist okay. Ja, also.
Genau. Ne? Und ich weiß, wenn es kaputt ist, dann weiß ich auch, wo ich hingehen muss und wen ich rufen muss. Das reicht genau. Ja in vielen Fällen schon. Wenn wir über OT sprechen und über Security, was ist der größte Pain, den du gerade in der Branche siehst? Mal so ins Blaue gesprochen, jetzt nicht pessimistisch sein, aber was ist so dieser Knoten, der platzen müsste, wo wir uns schwer tun? Oder was ist der größte Pain neben Kritis und Nies, dass wir es noch nicht umgesetzt haben, was uns wirklich einen Push geben könnte in Deutschland, falls wir einen brauchen?
Also es ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen gefärbt aus dem, womit ich mich im Moment täglich so beschäftige, aber Kritis und Nis ist, wie du jetzt sagst, die ganze Security für kritische Infrastrukturen. Da haben wir jetzt über die letzten 10 Jahre schon ganz gut was geleistet. Klar kann man alles ausbauen und so weiter. Was im Moment der nächste große Schritt ist, ist tatsächlich den Fokus nicht nur auf Betreiber von Infrastrukturen zu setzen, sondern auf Produkthersteller. Also Hersteller, die von den Betreiber auch oft abhängig sind. Die haben ja, betreiben ganz viele verschiedene Komponenten in der OT. In der Industrie ist das nochmal ein viel, viel größeres Potpourri als in der reinen IT. Und da ist auch die Abhängigkeit oft noch viel größer. Das heißt, häufig ist der Anlagenbetreiber sehr, sehr abhängig von einem Siemens zum Beispiel oder einem anderen Automatisierungshersteller, der ihm da eben die Technik hinstellt, teilweise auch programmiert, oft wartet. Und die haben da oft diese Komponenten stehen und es ist so ein bisschen frisst oder stirbt. Die wissen nicht unbedingt immer, was sie da stehen haben. Und die Security, die da halt drin ist, damit müssen sie halt leben. Ja, dazu kommen dann so Lebenszyklen dieser Komponenten von Dekaden. Also 30 Jahre ist völlig normal für so eine Steuerung. In jeder Anlage, wo man ist, kommt irgendwann an den Punkt, wenn man da physisch rumläuft, dass einer der Ingenieure sagt, guck mal hier, diese SPS läuft seit 30 Jahren ohne einen einzigen Tag Ausfall. Ja? Und diese Abhängigkeit zu diesen Herstellern ist einfach sehr, sehr groß. Und diese Hersteller, die waren bislang im Gegensatz zu den Betreibern gar nicht reguliert und das ändert sich dieses Jahr, also beziehungsweise in den letzten Jahren im Moment. Ja, es gibt den Cyber Resilience Act, es gibt, das glaube ich, letztes Jahr auch ein bisschen durch die Presse gegeistert, es wurden ein paar Automodelle abgekündigt, ne? Also ein VW Up, glaube ich, eine Porsche.
Aber wurde anders erklärt.
Ja, die wurden abgekündigt aus Security-Gründen.
Wurde aber anders erklärt. Hat man nicht so transparent kommuniziert.
Es gab Pressemitteilungen von VW und Porsche, die gesagt haben, wegen diesen bösen Security-Vorgaben müssen wir jetzt die Autos einstellen. Das gab es, weiß ich ziemlich genau, weil ich mich da damals befasst habe und gesagt habe, hey, warte mal, welche Security-Vorgaben, das guckst du mal. Da hieß es die böse EU. Turns out, es war gar nicht die EU, es war die UNEC, die halt auch die Typzulassung für Autos macht und die haben Security-Vorgaben erlassen. Also einfach nur ein Beispiel für ganz viele, für IoT gibt es relativ viel. Im Moment ist tatsächlich wird ein relativ großes regulatorisches Rahmenwerk aufgebaut dafür, dass Hersteller auch Security gewährleisten müssen. Also COA heißt wirklich so ein CE-Kennzeichen, wie man das kennt, auf den ganzen verschiedenen Elektrogeräten und Sonnenbrillen und sonst was, bekommt auch jede IT-Komponente, jeder Laptop und jedes sowas und das sichert ein Mindestmaß an Security zu. Das heißt, das ist Und das ist wirklich so ein Thema, genau wie du es gerade beschrieben hast, da ist ein großes Feld, von dem ganz viele Leute noch nicht wissen, wie machen wir denn das jetzt eigentlich alles? Also was sind denn da jetzt eigentlich die Anforderungen? Die Standardisierung ist in Aufruhr. Was ist denn eigentlich, wie setzen wir das eigentlich um? Die Unternehmen selbst sind in Aufruhr und wie prüfen wir das eigentlich? Ja, die Prüfstellen sind auch in Aufruhr. Ein riesiger Scope, also ganz, ganz viel Unsicherheit, aber da eben auch Formbarkeit in die Richtung, wie man es macht. Und so, wenn jetzt der Erste ist, der sagt, das ist ein eleganter Weg, wie wir da durchkommen, der wird wahrscheinlich jetzt auch ordentlich prägen.
Gespannt. Ja. Finde ich spannend. Wird in anderen Ländern, glaube ich, besser gemacht. Also es gibt ja, wenn man sich die Liste anguckt von Unternehmen, die, wenn man jetzt in Vorsprung und Rückschritt sprechen möchte, also wenn Ungarn zum Beispiel gewisse Sachen schneller umgesetzt hat als wir. Ne? Ich habe es bei dir gelesen. Das sind ja, wir haben ja auch immer so eine Überheblichkeit gehabt, aber sich jetzt mal mit der anderen Seite zu beschäftigen und zu sagen, wir gucken uns auch mal den Hersteller an, weil am Ende des Tages, ja, was nützt mir, wenn mein, jetzt nochmal das kleine Beispiel, wenn mein Wasserwerk total sicher in den Prozessen ist, aber die Geräte nicht. Ne? Du musst ja auch bei SPS zum Beispiel, ist bei uns jetzt auch gerade wieder ein aktueller Fall, da kündigt jetzt ein langjähriger Mitarbeiter, der hat die Version, keine Ahnung, wo wir gerade angekommen sind, aber der kennt noch die tiefe einstellige Programmierversion und der kündigt jetzt und es gibt keinen Nachfolger im Unternehmen. So, jetzt kann man sich jetzt überlegen, holen wir uns jetzt jemanden, der es kann, oder müssen wir jetzt die ganzen Teile auswechseln oder holen wir jetzt teure Berater, die wir dann anrufen, wenn irgendwas ist. So, hätte man vor 10 Jahren sich drum kümmern können, ist ja egal. Aber dann zu sagen, okay, wir brauchen da auch noch mal ein paar Regularien, find ich nicht schlecht. Du beruhigst mich sehr. Ich danke dir an der Stelle. Ich habe heute mitgenommen, einiges dürfen wir nicht überbewerten. Es ist ganz gesund, wenn wir es relativieren. Wir sind gar nicht so unsicher, wie wir das manchmal vielleicht von anderen oder von Medien erzählt bekommen. Wir wissen, dass wir mehr als eine Sicherheitsvorgabe haben, beziehungsweise mehrere Checks haben. Und das Leben als Berater fand ich schon immer ganz gut und finde ich nach wie vor auch ganz gut. Also für alle, die Sarah vielleicht nicht kennen sollten, folgt ihr, kontaktiert euch mit ihr. Sie ist auch Hiring Manager, sie ist CTO, von daher, sie kann auch ein bisschen was dafür machen, falls jemand Interesse ist und in Frage kommt. Ansonsten, Sarah, ich danke dir vielmals, dass du da warst. An alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, hat euch gefallen. Sarah, du darfst jetzt noch einfach alles sagen, was du willst und dann mache ich hier kommentarlos zu.
Okay, das ist aber eine Herausforderung. Also ich möchte einfach nur alle ermutigen, die Lust haben, sich mit dem Thema Industrial Security zu beschäftigen. Hab keine Angst davor. Wir wissen alle nicht alles. Ihr kommt da rein. Das Einzige, was ihr auf ihr Bock haben müsst, ist, was Neues zu lernen und keine Berührungsangst mit Technik wäre auch gut. Und ich freue mich auf jeden, der Lust hat.